Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM 102,6. Heute mit Lynn Sicklei und Michael Diederich. Das Thema ist heute der Blutskandal. Mein Name ist Dominik Köstler und ich sage erstmal Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Möchtet ihr euch mal kurz den Hörern vorstellen?
Ja, ich fange mal an. Ich bin die Lynn. Hallo. Ich komme aus Ulm, bin Studentin und die Lebensgefährtin von Michael.
Ja, hallo, ich bin der Michael. Ich komme auch aus Ulm. Bin bluterkrank von Geburt an und seit meinem 8. Lebensjahr mit HIV infiziert.
Na, du bist bluterkrankt und die Krankheit nennt sich Hämophilie. Und was ist denn das eigentlich?
Also ich habe Hämophilie A, das ist die schwere Erkrankung. Das heißt, ich habe eine Blutgerinnung von unter 1%. Und das heißt, dass wenn ich mich zum Beispiel schneide oder so, dann hört es nicht mehr auf zu bluten, weil ich habe überhaupt gar keine Blutgerinnung.
Und wie eingeschränkt ist man dann allein schon durch die Krankheit?
Ja, also man muss auf jeden Fall immer seine Medikamente auch dabei haben. Also wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt, muss man immer gucken, dass man auch wirklich genug dabei hat, falls etwas passiert. In meinem Fall ist es so, dass ich jetzt durch die vielen Jahre mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt habe. Also ich weiß, was ich machen kann, aber als Kind war es dann schon so, dass ich bei Kleinigkeiten dann eine Blutung im Sprunggelenk zum Beispiel bekommen habe oder im rechten Armgelenk. Daher war das dann in der Schule dann immer recht schwierig, weil das dann halt auch sehr schnell geht. Also innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde konnte ich dann nicht mehr laufen und musste dann wirklich gucken, dass ich so schnell wie möglich nach Hause komme.
Jetzt gerade mit den Tabletten, wie viel musst du dann an dem Tag nehmen oder wenn jetzt gerade eine Blutung eintritt?
Also ich mache es so, dass ich so alle 2-3 Tage Prophylaxis spritze. Manche Ärzte sagen, man soll jeden Tag spritzen. Ich kenne meinen Körper ganz gut und da reicht es im Grunde genommen, so alle 3 Tage zu spritzen. Aber wenn ich jetzt etwas Größeres vorhabe, wie zum Beispiel, wenn ich zum Krankengymnastik gehe oder dann doch etwas Sport machen möchte, dann muss ich mich auf jeden Fall vorher spritzen.
Und das Thema heute ist ja der Blutskandal und zwar gerade durch diese Diagnose, durch die Krankheit hat man ja ein Medikament bekommen und du hast dich dann dadurch dann mit AIDS infiziert, oder?
Genau, genau. Also dieses Medikament, das wurde bis 1997 ausschließlich aus Blut hergestellt und damals hat man leider darauf, also aus Kostengründen hat man darauf verzichtet, dieses Blut hoch zu erhitzen. So wären alle Viren abgetötet gewesen. Und das hat man leider nicht gemacht. Deswegen habe ich mich, also in meinem Fall war es mindestens seit ich 8 Jahre alt bin, bin ich mit HIV infiziert.
Und wie hoch war denn deine Lebenserwartung?
Damals hat man da eigentlich nicht viel sagen können. Also als der Arzt meiner Mutter gesagt hat, ich wäre HIV-positiv und wie es jetzt, und meine Mutter hat ihn gefragt, wie es denn weitergeht, dann hat er selbst keine Ahnung gehabt. Also man hat überhaupt keine Information damals gehabt, wie lange man jetzt noch lebt. Aber als ich das erste Mal dann mit HIV Probleme hatte, da war mir klar, dass ich vielleicht maximal 1-2 Monate planen konnte. Also da hätte es wirklich jederzeit sein können, ich bekomme eine Erkältung oder irgendeine andere bakteriellen Krankheit und das hätte ausgereicht, dass ich daran sterbe.
Also das heißt, sobald man mit HIV dann auch infiziert worden ist, da kann dann jede kleine Krankheit ausreichen, um dann, dass es dann wirklich schneller vorbeigeht als normal.
Genau, genau, weil das Immunsystem, das funktioniert nicht mehr. Also das ist dann so geschwächt, dass es gegen die kleinsten Erkrankungen nicht mehr ankämpfen kann. Und man hat ja schon immer Viren oder auch Bakterien in sich. Und wenn das Immunsystem gut ist, dann kann das das ganz gut bekämpfen. Aber sobald es geschwächt ist, kommt es dann raus, wie jetzt zum Beispiel den Herpesvirus oder so.
Die Ärzte haben ja damals auch gesagt, weil sie wenig Erfahrung mit dem Thema, mit der Erkrankung hatten, sobald es an diese Lungenentzündungen auch ranging, und davon hatte Michael ja zwei Stück, haben sie gemeint, er hätte jetzt noch 6 Monate zu leben. Und das ist jetzt schon 20 Jahre her, muss man sagen. Also bei vielen ist es dann leider tatsächlich auch eingetreten. Die sind gestorben, sie sind diesen Folgeerkrankungen erlegen, Lungenentzündung und diesen ganzen Ekzemen an der Haut. Und das hatte Michael auch extrem am ganzen Körper. Aber er hat jetzt seine Todesdiagnose schon 20 Jahre überlebt.
Wie geht man dann gerade auch mit der Diagnose um, wenn man jetzt mitbekommt, ich habe jetzt eine Lungenentzündung und jetzt könnte es kritisch werden?
Ja, also in dem Fall, also ich habe mit 18 meine erste Lungenentzündung gehabt und ein paar Monate später gleich die zweite. Und da ist man eigentlich die ganze Zeit mit dem Tod beschäftigt und man setzt sich damit auseinander. Und in meinem Fall habe ich halt immer wieder versucht, das Beste draus zu machen. Aber es war schon wirklich sehr, sehr schwer. Vor allem die Jahre jetzt zwischen 14 und 22, weil derzeit ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht.
Und du hast deine Beerdigung schon geplant?
Ja, genau. Also ich habe soweit alles geplant, was man nur planen kann, weil in unserer Familie schon einiges passiert ist. Und und ich wollte dann einfach, ja, man muss ja einiges planen, wenn jemand stirbt. Und da wollte ich meinen Eltern einfach ein bisschen, dass sie sich mit dem Tod halt auseinandersetzen können und nicht irgendwelche Versicherungen noch irgendwie kündigen müssen oder sowas.
Okay, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt ein bisschen über die Krankheit und auch allgemein über deine Situation gesprochen haben, würde ich sagen, machen wir die erste Musikpause. Zwar mit Placebo und mit Astray Heart. Hier ist die Plattform auf Radio Free FM 102,6. Heute mit Lynn und Michael. Und Michael ist direkt vom Blutskandal betroffen, denn in den 80ern wurden Medikamente ausgestellt, die zur Erkrankung dann von HIV geführt haben. Und wir haben jetzt schon ein bisschen zur Krankheit an sich gesprochen. Und jetzt die Frage, wie bist du dann auf die Idee gekommen oder wann kam dann der Entschluss, ich gehe jetzt raus an die Öffentlichkeit?
Also, ich habe mit 21 habe ich angefangen, es meinen besten Freunden zu erzählen. Das war der erste Zeitpunkt, dass ich so einigermaßen offen damit umgegangen bin. Und als meine Freunde keine Probleme mit der Krankheit hatten und ich wirklich offen drüber sprechen konnte, habe ich gemerkt, dass ich etwas machen muss und bin dann auch, habe angefangen seit 2002 öffentlich zu kämpfen, dass unsere Entschädigung weitergezahlt wird und dann halt auch dauerhaft. Und leider gab es dann halt immer gesundheitliche Probleme. Und jetzt mit meiner Freundin zusammen wollen wir richtig angreifen sozusagen, weil wir mitbekommen haben, dass dieser Fonds, der gegründet wurde, nur noch bis 2017 ausreicht. Und es laufen im Moment Gespräche, aber wir haben halt Angst, dass es immer nur für wieder weitere paar Jahre gezahlt wird oder eingezahlt wird. Und wir wollen halt wirklich, dass es dauerhaft gemacht wird. Dass wir jetzt noch einmal kämpfen und dass wir einfach für die Zukunft planen können.
Du hast jetzt gerade den Fonds angesprochen. Wie war jetzt da der Stand früher? Und du hast gesagt, es wird aufgehört zu zahlen. Könnt ihr da ein bisschen was zu der Geschichte da auch erzählen?
Also 1995 gab es dann die Einrichtung von dem Fonds, von der Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen. Und da gab es den Beschluss, dass die Betroffenen, damals gab es noch einen Unterschied zwischen HIV-positiv und Endstadium AIDS, aber die Betroffenen sollten eine monatliche Entschädigungsrente erhalten. Und im Fall von Michael zum Beispiel, weil er damals eben schon AIDS hatte, waren das 1.500 Euro, also damals 3.000 Mark. Und die werden sowohl den Betroffenen als auch den Angehörigen gezahlt, also zum Beispiel den Kindern oder den Ehefrauen. Und das läuft bis heute. Also es hat da auch keine Anpassung stattgefunden. Wir wissen alle, dass 3.000 Mark heute nicht mehr 1.500 Euro sind und dass man dafür heute nicht mehr das bekommt, was man früher bekommen hat. Und jetzt hat man eben gedacht, ja, die müssten schon längst alle tot sein, die Leute. Früher war HIV bzw. AIDS eine Krankheit, mit der man nicht lang lebt. Das war für alle eigentlich klar. Deswegen wurde so viel eingezahlt, dass es bis zu dem kalkulierten Datum reicht. Das hat es auch. Nur war es dann das Problem in Anführungsstrichen, dass die Leute eben doch noch da waren, ne? Und deswegen muss man jetzt gucken, wie man diese Leute weiter versorgt. Die sollten nicht darum bitten und betteln müssen.
Und wer hat dann, also von wem wurde der Fonds dann insgesamt halt ausbezahlt? Wer war damit involviert und wer sträubt sich da jetzt auch ein bisschen dagegen? Gibt es da irgendwas?
Involviert sind auf jeden Fall die Pharmaunternehmen, die zahlen damit ein. Es zahlt auch Bund ein, es zahlen die Länder mit ein, aber zum größten Teil auf jeden Fall die Pharmaunternehmen. Und da ist dann jetzt aktuell der Knackpunkt. Also da das alles auf freiwilliger Basis läuft, also es wurde niemand dazu verpflichtet zu zahlen, es war alles eine freiwillige Zahlung in diesen Fonds, kann man jetzt niemanden belangen. Und jetzt muss man schauen, dass man diese freiwillige Geste eben fortbestehen lässt. Und da muss man in die Gespräche mit den Pharmakonzernen gehen. Und das ist der größte, schwierigste Punkt aktuell.
Jetzt gerade, ihr habt euch ja zum Beispiel auch an Politiker oder sowas gewendet. Vor allem daran, gab es dann auch schon Gespräche gerade mit den Pharmakonzernen?
Mit den Pharmakonzernen noch nicht, einfach deshalb, weil wir uns juristisch absichern möchten. Wir möchten uns da nicht in die Nesseln setzen. Wenn man über solche großen Konzerne redet, muss man aufpassen, was man sagt. Vor allen Dingen, weil es ja die Unternehmen sind, die dann für diese Entschädigung aufkommen sollten. Wir haben jetzt beschlossen, wir fangen unten an, wir fangen lokal und regional an mit der Hilfe von Politikern, also gerade die Grüne oder die Linke, die CDU, angeschrieben haben wir schon viele aus dem Bundestag, um dann eben Stück für Stück und deutschlandweit diesen Druck auf die Pharmakonzerne und auch auf die Politik zu erhöhen.
Und jetzt gerade, Michael, du hast vorhin angesprochen, du bist mit Anfang 20 auf deine Freunde zugegangen. Wie haben die das dann auch aufgenommen? Also wie war da allgemein? Hast du da irgendwelche Veränderungen festgestellt?
Also in meinem Fall war es wirklich nur positiv. Ich habe wirklich ein ganz großes Glück gehabt und das wurde dann auch immer weiter. Also die Gruppe wurde ja dann immer größer von den Mitwissern. Irgendwann mal haben es dann auch die Nachbarn erfahren oder Mitarbeiter von meinen Eltern. Und ich glaube, das ist jetzt so, dass jeder, der mich kennt, weiß von meinen Krankheiten Bescheid. Also ich kann wirklich sehr, sehr frei damit umgehen. Aber ich bin da wahrscheinlich einer der wenigen, ja, der das
Fall
hat. Denn leider ist es immer noch so, dass die Angst, sich zu outen, also über diese Krankheit zu sprechen und dass man betroffen ist, ja, sehr groß ist. Also es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige, die sich trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist natürlich auch unser großes Problem. Man sieht mich, ich habe diese Krankheit, aber man sieht sonst keine anderen. Und wir haben halt, es ist eine größere Gruppe, also wir sind mindestens 550 Leute, die dafür kämpfen, aber es gibt halt nur sehr, sehr wenige, die sich trauen, damit offen umzugehen.
Und die Leute sagen auch, wenn sie Michael dann zum Beispiel sehen oder Menschen, die so gut aussehen, so gesund aussehen wie der Michael, ja, denen fehlt ja nichts, ne? Die brauchen ja nichts, die können ja arbeiten gehen und so weiter und so fort, aber das ist eben genau das, die Leute verheimlichen das so effektvoll, dass niemand weiß, was wirklich passiert ist, welche Krankheiten die mit sich rumtragen, und das sind nun mal körperliche, tödliche Krankheiten, die einem das ganze Leben ruinieren können.
Was glaubt ihr, was sind das so Punkte, wo ihr sagt, darum outen sich die Leute nicht? Oder was glaubt ihr, was sind da die Risiken?
Das ist die Angst vor der Stigmatisierung, ganz sicher. Ja. Gerade bei uns das Problem, dass die Bluter, die jetzt HIV-positiv sind beziehungsweise AIDS-erkrankt sind, die stellen ja für sich eine Gruppe dar, die nichts verschuldet hat. Aber die anderen Bluterkranken zum Beispiel, die jetzt nicht infiziert sind, wollen eventuell auch nicht mit dieser Kategorie HIV-positiv in eine Schublade gesteckt werden, weil, und das ist die große Schublade drumherum, HIV und AIDS immer noch mit Klischees Aids in Verbindung gebracht wird, wie Homosexualität und Drogenmissbrauch. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Und bevor jeder deiner seine Geschichte erzählen muss, wieso hat er HIV und wieso ist er krank, ne? Er ist bluterkrank und deswegen kam das 80er Jahre, verschweigt man das einfach, um dieser Aufgabe, um dieser Arbeit zu entgehen.
Und es ist ja auch schon wirklich, sind einige, die ich auch selber kennengelernt habe, die auch ausgegrenzt wurden. Ich hatte damals zum Beispiel einen Freund, der hat es in der Berufsschule erzählt, also nur seinem Vertrauenslehrer. Und der Vertrauenslehrer hat es dann seinem Direktor gesagt und der Direktor hat sich verpflichtet gefühlt, es den Eltern zu sagen. Und dann wurde da so ein Druck ausgeübt, dass er die Schule verlassen musste. Und das kam dann öfters vor. Oder wenn es dann rausgekommen ist, mussten viele umziehen, weil in diesem Dorf wurde eine richtige Hetzjagd veranstaltet. Da wurden die Autoreifen zerstochen, der Rollstuhl demoliert, an die Hauswand irgendwelche Sachen hingesprüht. Die konnten dort dann nicht mehr leben und mussten dann ihr Leben woanders wieder neu aufbauen.
Und das passiert heute auch noch.
Ja.
Seid dann auch ihr sozusagen auch eine Anlaufstelle für Leute, die sich dann unsicher sind? Soll ich mich outen? Wann ist da der Zeitpunkt?
Also auf jeden Fall. Also jeder kann sich gerne bei uns melden und wir hören denjenigen auch zu. Wir wollen denen auch eine Stütze sein. Und klar, auch helfen, wie man damit umgehen kann. Aber es ist schwierig, jemanden zu sagen, hey, du musst dich jetzt outen oder sowas. Das geht nicht. Also jeder muss selber klar damit umgehen und sagen, okay, ich traue mich jetzt und mach das. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
Aber mit dieser Kampagne übernehmen wir auf jeden Fall auch die Verantwortung, dass die Leute sich an uns wenden können, dass sie über ihr Leben sprechen können, dass jemand da ist, der das nachvollziehen kann, der das verstehen kann. Da muss man nicht gleich sagen, geh an die Öffentlichkeit, sondern einfach nur dieses Leben mit diesen Krankheiten nachempfinden.
Genau.
Ihr seid ja auf den Straßen präsent. Kann man euch da dann auch erreichen, mit euch ins Gespräch kommen, gerade auch über solche Themen dann?
Wenn wir auf der Straße sind, dann kann jeder auf uns zukommen. Wir geben auch gerne Flyer dann raus mit unserer Kontaktadresse. Das ist zum Beispiel unsere Homepage www.michaeldiederich.de. Da haben wir auch einen Reiter eingefügt, Stimmen der Betroffenen. Da ist wirklich jeder Betroffene, jeder Angehörige dazu eingeladen, seine Geschichte zu erzählen, gerne auch anonymisiert. Wenn wir auf der Straße sind, dann wahrscheinlich, um Unterschriften zu sammeln. Also es kann sein, dass wir dann vielleicht gerade ziemlich in Action sind, aber man erreicht uns auf jeden Fall. Man findet uns und jeder kann Kontakt zu uns aufnehmen, der das möchte. Und wenn es einfach nur für ein Gespräch ist, sehr gerne.
Dann würde ich jetzt nochmal auf die Frage davor zurückkommen oder halt auf das Thema davor, was dann konkret die Zielsetzung ist auf ewig aufbezahlte Entschädigung dann.
Mindestens, auf jeden Fall mindestens das. Also uns reichen auch die 10 Jahre nicht, die von der Politik immer erwähnt werden. 10 Jahre reichen nicht, um eine Familie zu gründen. 10 Jahre reichen nicht, wenn man erst 40 ist oder 35. Es muss mindestens lebenslänglich gezahlt werden und man muss berücksichtigen, welche Dynamisierungen stattgefunden haben. In der Vergangenheit, in der Zukunft, auf finanzieller Ebene eben, dass angepasst wird. Und wir vergleichen das gern mit der Kontergan-Entschädigung, dass es auch Einmalzahlungen gibt oder dass besondere Aufwendungen, wie jetzt zum Beispiel ein behindertengerechtes Auto, eben auch übernommen werden. Also alles, was diese Krankheiten verursacht haben im täglichen Leben, wo sie für Einschränkungen sorgen, dafür muss aufgekommen werden. Und das ist garantiert nicht nur unsere Gesellschaft. Das sind höhere Instanzen, die sich da bekennen und verantwortlich zeigen müssen.
Auf eurer Homepage steht zum Beispiel selbst, dass ihr das bis zur Bundestagswahl durchziehen wollt. Was ist da geplant und vor allem, wie plant man dann?
Ja, wie plant man? Man plant mit den Möglichkeiten, die sich dann stellen, die man zur Verfügung hat. Wir wollen das Stück für Stück an der Öffentlichkeit halten. Es darf nicht in Vergessenheit geraten und das machen wir durch Medienauftritte, Zeitung, Radio, durch das Fernsehen vor allen Dingen. Da läuft jetzt auch schon einige Unterstützung, Gott sei Dank, durch Briefe an Politiker und am besten auch durch viele Briefe. Also es schadet wirklich nicht, wenn auch Menschen, die nicht betroffen sind, an Landtagsabgeordnete schreiben und nachfragen, hey, ich habe da was gehört, wie sieht's denn damit aus? Also es muss ständig mit den Medien muss gearbeitet werden, durch Standaktionen, durch Printmedien, durch Flyer, durch Aufkleber. Also wir wollen diese Kampagne wirklich rundum groß aufziehen und dass die Petition am besten auch in vielen Unternehmen, Geschäften ausgelegt wird, wie es hier in Apotheken zum Beispiel schon der Fall ist.
Dann, bevor das nächste Musikstück kommt, ich habe vorher mal gefragt, was für Musik ihr denn mögt. Und wir sind vor allem auch auf Hip-Hop gestoßen. Und deshalb jetzt Snoop Dogg mit Vator und danach geht's dann wieder weiter. Hier ist die Plattform auf Radio Free FM 102,6 MHz. Heute geht's um den Blutskandal aus den 80ern, als Medikamente ausgestellt worden sind, die dann zur Erkrankung von HIV geführt haben. Wir haben jetzt über die Krankheit an sich gesprochen, auch über dein persönliches Schicksal, haben wir schon was angerissen und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zur Aufklärung. Findet ihr, dass da vielleicht auf Schulebene mehr getan werden sollte?
Also ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren ehrenamtlich in der Ulmer AIDS-Hilfe und da habe ich schon mitbekommen, dass in den Schulen wirklich schon einiges getan wird. Der Bereich ist auch wirklich sehr, sehr groß, also er geht fast bis runter Richtung Bodensee, bis nach Memmingen oder nach Heidenheim. Also der Kreis ist schon wirklich sehr groß und in den Schulen wird schon einiges getan. Aber ich finde, man sollte viel mehr für die Erwachsenen was tun, weil es gibt immer noch auch sogar Ärzte, die Probleme haben und keine HIV-Patienten annehmen. Was ich so mitbekommen habe, ist es oft so, dass Zahnärzte da ein bisschen schwierig sind. Und ja, ist klar, diese Erwachsenen, die haben die Bilder noch von den 80er Jahren im Kopf mit den ausgehungerten oder ausgemergelten Menschen, die gezeigt wurden oder den Film von Tom Hanks und sehen einfach nicht, was sich die ganzen Jahre über verändert hat. Also die Medikamente, die HIV-Medikamente sind heute wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man die einnimmt, dann kommt man unter die Nachweisgrenze und dann kann man auch niemanden mehr anstecken. Und das wissen halt viele nicht und das muss man jedem auch klar machen.
Das heißt, allgemein sollte dann mehr eher auf Bundesebene gemacht werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen ein utopischer Gedanke, aber man wünscht sich jetzt gerade während dieser Kampagne natürlich, dass die Unterstützung von jeder Seite kommt. Und wir merken, wie leicht diese Arbeit fällt, wenn einfach schon Aufklärung stattgefunden hat, wenn die Leute informiert sind. Und dann fragt man sich, wer hat denn da den größten Einfluss? Also unserer Meinung nach wären das vor allen Dingen auch die Pharmakonzerne. Es können aber auch Hausärzte sein. Es können Apotheken sein. Es gibt so viele gesundheitliche Programme, die für Aufklärung sorgen, auch die Krankenkassen zum Beispiel, ja, da finden wir das sehr geschickt und auch wirklich notwendig, dass da ein bisschen mehr in diese Aufklärungsarbeit investiert wird, weil es leider immer noch heutzutage ein Thema ist, das mit so viel Vorurteilen behaftet ist, obwohl man heute normal damit leben kann. Also es läuft ein bisschen konträr.
Was glaubt ihr, warum sind die Vorurteile gerade jetzt noch so präsent?
Weil die Leute sich nicht damit beschäftigt haben, schätze ich mal. Ich weiß es nicht bei jedem Einzelnen. Ich nehme an, dass man früh gelernt hat, und das ist auch im Fall des Blutskandals so, mit diesem Thema zu schweigen, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Ärzte haben damals auch geraten, bloß nicht drüber reden, schön für sich behalten. Es steht einiges auf dem Spiel. Man könnte seinen Beruf verlieren, von der Schule fliegen. Und damit ist man aufgewachsen. Das hat sich in den Kopf eingebrannt. So fährt man sicher, so geht man kein Risiko ein. Und wenn das bisher immer funktioniert hat, wenn man nichts darüber spricht, dann muss es ja heute auch so sein. Also mache ich es weiter so. Aber man kennt eben nicht den Gegenpunkt. Wenn man es nicht ausprobiert, ist auch nachvollziehbar, dass man da unsicher ist. Aber man wird nicht das Gegenteil erfahren, sondern wiegt sich immer in dieser Sicherheit. Solange ich nicht drüber rede, wird mir auch nichts passieren.
Ihr habt es vorhin schon mal angesprochen, und zwar ihr habt euch an Politiker gewendet. Und findet ihr, dass da eher mehr Zuspruch kam oder eher auf Granit gestoßen seid?
Ich glaube, so wirklich einschätzen kann man das nicht, wenn man ein Schreiben vom Bundestag bekommt oder von Abgeordneten vom Bundestag, weil grob gesagt immer das Gleiche drin steht. Also man kann auch nicht erwarten, dass da jetzt ein Politiker schreibt, also Entschuldigung, mit diesem Thema können Sie überall anderswo hingehen, das kommt natürlich nicht. Wir kriegen von überall her zugesagt, ja, es laufen Verhandlungen und ich bin mit meiner Partei auch sehr daran interessiert, eine humane Lösung zu finden, eine langjährige. Aber was letztlich dahinter steckt, das kann man schwer sagen. Wir brauchen einfach Taten und nicht nur Worte. Und wir müssen den Druck aufbauen, dass diesen Worten eben auch Taten folgen, weil bisher kann man da nichts rausinterpretieren. Dieser Wille ist ja in Ordnung, aber das reicht einfach nicht aus.
Jetzt habe ich vorhin noch was mitbekommen, das hast du mir gesagt, es gibt gerade noch mal so einen Skandal mit einem Antibiotikum.
Ja, genau. Also bei diesem Punkt könnte man sagen, hat diese Industrie, hat dieses Land aus diesen Skandalen was gelernt? Kontergan-Skandal, Blutskandal. Man muss leider sagen, nein, das findet nicht statt. Und ich denke, sobald Geld eine Rolle spielt, ist auch für Moral und Menschlichkeit kein Platz mehr. Es gibt ein Antibiotikum, das vertrieben wird. In den USA ist das ganz deutlich gekennzeichnet, weil es gefährlich ist, weil es Nervenschädigungen hervorruft. Es wird dort, wenn es nicht verboten wird, nur in lebensbedrohlichen Situationen eingesetzt. Und hier in Deutschland, haben wir jetzt aktuell mitbekommen, wird darauf verzichtet. Man hält es nicht für sinnvoll, dieses Medikament irgendwie anders oder besonders zu kennzeichnen. Also da wird wieder viel in Kauf genommen. Menschen werden geschädigt, sitzen im Rollstuhl zum Beispiel. Und da läuft jetzt aktuell auch wieder eine Kampagne, eine Petition. Und das ist sehr, sehr traurig anzusehen, dass heute in dieser Zeit immer noch nichts stattgefunden hat. Kein Wachstum, keine Reife, sondern Geld regiert einfach diese Welt. Und in der Pharmaindustrie ist es natürlich das höchste Gebot.
Also gerade so eine Aussage könnte dann auch sein, dass gerade die Pharmaindustrie halt da ein bisschen schlammt und dadurch gibt es halt den nächsten Skandal und so zieht sich das jetzt schon eine Weile durch.
Ja, ich würde das auch für die Zukunft auf keinen Fall ausschließen. Man muss nur mal gucken, früher in dieser aktuellen Zeit vom Blutskandal war es zum Beispiel gar nicht notwendig, dass Bluter diese Dosis von dem Medikament gespritzt haben, die sie als Prophylaxe gespritzt haben. Da gab es einen internationalen Vergleich und in Deutschland wurde ungefähr die doppelte Menge gespritzt und jede Einheit hat natürlich auch Geld gebracht. Also waren das hunderte Millionen von D-Mark damals, wenn nicht sogar noch mehr, die einfach nicht notwendig gewesen wären. Und daran hat man verdient. Es wäre aber nicht notwendig gewesen.
Stichwort Petition. Ihr habt ja auch eine Petition online gestellt. Wie kann man die erreichen? Und dann nochmal ganz kurz, was fordert ihr?
Erreichen könnt ihr die Petition am besten über unsere Homepage www.michaeldiederich.de. Alles zusammengeschrieben. Das findet ihr auch über Google. Die Petition ist da gleich der erste Reiter, Link zur Petition und da steht dann auch alles drauf, da steht alles drin, was wir fordern, eben diese lebenslange Entschädigungszahlung und die Anpassung an die Dynamisierungen, an die vergangenen und die zukünftigen. Aber einfach auch, dass auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird. Diese Petition ist nicht nur dazu da, um Stimmen zu zählen und Unterschriften zu sammeln, sondern dass man die Menschen sensibel macht für dieses Thema, aufmerksam macht auf dieses Thema und mal wieder in Erinnerung ruft. Was ist denn passiert? Und hey, das kann heute ebenso passieren. Es passiert heutzutage und es kann auch die nächsten Generationen treffen. Also da ist keiner sicher davor. Und wir wollen dieses Thema aktuell machen, die Leute damit erreichen, auch die, die gar nichts damit zu tun haben.
Und wie viele Leute sind jetzt gerade noch von diesem Skandal jetzt noch direkt betroffen?
Also es sind circa 550 Menschen, die jetzt noch betroffen sind oder wo der Bluter praktisch gestorben ist und die Frau oder die Kinder dann noch eine Entschädigung erhalten. Oder auch Menschen, die durch einen Unfall Bluttransfusionen erhalten haben und sich darüber angesteckt haben. Also circa 550.
Und davon ungefähr 350 bis 370 Bluterkranke.
Genau.
Okay, und ihr habt es vorhin auch nochmal angesprochen, wenn wir gerade schon beim Thema Homepage sind, eine Art Blog nenne ich jetzt das mal, wo man selber, wenn man betroffen ist, zum Beispiel was online stellen kann. Wie kann man den erstens erreichen? Und zweitens, kann da jeder was reinschreiben? Muss man das vorher an euch schicken oder wie läuft das ab?
Dadurch, dass ich diese Homepage verwalte, ist der Schritt, es geht natürlich über mich. Also wir haben ein Kontaktformular, aber unsere E-Mail-Adressen sind auch beide hinterlegt. Da kann sich jeder entweder an den Michael oder an mich wenden. Die Geschichte dann per E-Mail am besten an mich schicken und wer möchte auch mit einem Foto. Aber wie gesagt, das kann auch anonymisiert sein, das ist überhaupt kein Problem. Und es kann jeder reinschreiben, der, so ist das gedacht, entweder direkt betroffen ist oder Angehöriger ist oder jemanden kennt, den das betroffen hat. Es soll eben in diesem Kreis bleiben, weil gerade diese Geschichten zu dieser Kampagne ganz arg wichtig sind, um diesen Kampf im Gesicht zu verleihen, damit es ein bisschen mehr Charakter bekommt. Und deswegen die Leute, die es erlebt haben, sollen sagen, was ist passiert und was war schlimm, was war richtig scheiße und da gibt es einiges, da hat jeder sein Schicksal, was mitgeteilt werden muss, weil nur so über diese Dramaturgie, so muss man es nun mal sagen, erreicht man die Menschen, weil dieses Thema ansonsten unterschätzt wird.
Also es kann auch jeder, der, auch wenn man nicht selber betroffen ist, man kann sich an den Blog wenden und dann seine Eindrücke dann preisgeben.
Wenn jemand eine schlagkräftige Meinung dazu hat oder vielleicht auch gern über Contagan-Erfahrungen gesammelt hat oder andere medizinische Fauxpas, kann er sich auf jeden Fall an uns wenden. Jeder, der was dazu sagen möchte.
Dann jetzt gerade angesprochen, diesen Contagan-Skandal, kann man den vielleicht nochmal kurz ausführen? Um was ging es da genau?
Da ging es im Prinzip auch um einen medizinischen Fehlgriff, ein Medikament, was dafür gesorgt hat, dass schwangere Kinder auf die Welt gebracht haben, die verstümmelt waren, die hatten verkürzte Extremitäten. Sowas erkennt man auch oftmals. Man sieht jemanden und überlegt sich, ah, okay, ist das vielleicht ein Contagan-Opfer? Also einige Tausende sind schwer behindert auf die Welt gekommen und führen ein ganz eingeschränktes Leben. Und da gab es eine Entschädigungsregelung, die von Anfang an, so meine ich, bis zum Lebensende auch geregelt wurde. Also für diese Opfer ist gesorgt, die Stiftung zahlt bis ans Lebensende. Und wenn man das vergleicht mit der Bluterentschädigung, mit dem Blutskandal, ist da wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Das ist im Moment noch überhaupt gar kein Vergleich.
Ja, man sieht schon, dass es da durchaus mehr Fortschritte gab, aber jetzt die Bluter da komplett außen vor gelassen worden sind.
Das große Problem war einfach, dass man ja nie gedacht hat, dass wir so lange leben. Also als der Fonds gegründet wurde 1995, dann wurde das eigentlich nur bis 2004 gemacht, weil man gedacht hat, bis dahin ist jeder gestorben von uns. Aber seit 1996 gab es dann auch neue Medikamente und neue Therapiemöglichkeiten. Und das war natürlich auch der Grund, dass man auch ein höheres Leben erreichen konnte. Und das haben die Beteiligten wahrscheinlich nicht mit einbedacht und machen jetzt dann halt auch die Probleme.
Aber das ist keine aktuelle Erkenntnis, weil es gab schon vor einigen Jahren eine Studie, die prognostiziert hat, dass der letzte Betroffene 2070 verstorben sein würde. Also dieser Zeitraum ist bekannt. Es ist klar, wie lange eigentlich noch gezahlt und kalkuliert werden müsste. Da kann sich keiner rausreden, oh, jetzt habe ich erst entdeckt, dass die Leute doch noch am Leben sind. Das funktioniert nicht. Das ist eine Tatsache.
Wenn der jetzt anfangs nur bis 2004 geplant wurde, das heißt, es gab schon mal eine Verlängerung, die aber dann nur auf eine befristete Zeit dann ausgelegt worden ist.
Genau, also 2003 habe ich schon mit einem anderen Ehepaar, mit der ich auch versucht habe zu kämpfen, haben wir eine Petition damals abgegeben und das hat dann natürlich auch geholfen, dass weitere Gespräche geführt wurden und dass es verlängert wird. Und es sollte ja dann eigentlich ausreichen bis 2024. Und aber leider, so wie ich das jetzt mitbekommen habe oder wie wir das mitbekommen haben, zahlt seit 2016 die Pharmakonzerne nicht mehr ein. Deswegen reicht das Geld auch nur noch bis 2017. Und das Geld, was bis dahin nicht mehr da war, hat dann praktisch der Bund noch Gelder eingezahlt.
Also an sich ist da durchaus auch ein Problem, dass es da eben heißt, dass es freiwillig ist, die Zahlung.
Genau.
Und deshalb dann auch einfach ein Pharmakonzern sagen kann, nur die Pharmakonzerne, wir zahlen jetzt nicht mehr.
Genau, genau.
Ja, das war damals eine ganz auskalkulierte Sache. Ja. Die Pharmakonzerne wussten, was auf sie zukommen wird und man hat den Blutern ja damals eine individuelle Entschädigungszahlung angeboten. Das waren zum Beispiel 60.000 Mark. Man ist zu diesen Familien gegangen, hat das Geld angeboten. Netterweise waren da die Bestattungskosten auch schon mit drin. Die hat der Staat aber einbehalten. Die hat man dann bekommen, wenn der Angehörige verstorben war. Musste man aber auch noch drum kämpfen. Und damit hat man sich quasi von allen Schmerzensgeldansprüchen entbehrt. Also man hatte danach kein Recht mehr, auf irgendwas zu klagen. Und den Betroffenen wurde auch gesagt, nimm dieses Geld, weil eine Gerichtsverhandlung, und wir werden das rauszögern, über 5-6 Jahre, die wirst du nicht überleben. Also nimm dieses Geld, damit deine Familie wenigstens jetzt noch was von dir hat. Zumindest in finanzieller Hinsicht.
Also die Forderung bezieht sich dann auch von euch jetzt von eurer Petition auch darauf, dass es dann wirklich auch gesetzlich so vorgeschrieben ist, die Pharmakonzerne und alle anderen müssen zahlen. Aber könnte es jetzt zum Beispiel auch sein, wenn sich jetzt irgendein anderer Sponsor finden sollte oder jemand sagt, ich übernehme die Kosten für die Opfer, dass es dann dass man dann dadurch dann wieder diese freiwillige Zahlung in Anspruch nehmen würde?
Und wie das genau jetzt läuft, können wir im Moment nicht beurteilen. Wir wissen, es handelt sich ungefähr um 500 Millionen Euro. Ich finde das ein überschaubarer Betrag. Und wir wollen eigentlich schon erreichen, dass die Pharmakonzerne dafür einstehen. Es geht um diesen moralischen Aspekt. Wenn ich irgendwen verletze, wenn ich irgendwas beschädige, dann stehe ich so lange dafür ein, bis der Schaden behoben ist. Und es gibt das HIV-Hilfegesetz, das genau diese Entschädigungszahlungen regelt. Und ein Paragraph sagt, die Aufhebung der Stiftung erfolgt, wenn der Stiftungszweck quasi erreicht ist oder wenn die finanziellen Mittel zu Ende sind. Also da wird beides auf eine Waagschale gelegt. Entweder man erreicht es und alle sind entschädigt bis ans Ende ihres Lebens oder, ach Gott, die Stiftungsmittel sind zu Ende. Und das kann nicht sein. Also der moralische Aspekt, die ursächlich für dieses Verbrechen sind, die müssen wirklich einstehen dafür. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn gesichert ist finanziell diese Zukunft für jeden Betroffenen. Aber es geht um diesen menschlichen, um diesen moralischen Aspekt. Und das ist natürlich ganz schwierig einzurichten, wenn es um Geld geht.
Was würdet ihr euch dann in Hinsicht für jetzt noch für das verbleibende Jahr gerade wünschen?
Erfolg und ja, viele, Erfolg. Viele Unterschriften für unsere Petition, um dieses Anliegen zu verstärken vor der Politik. Wir wünschen uns natürlich viele Mitstreiter, Leute, die sich an uns wenden und uns unterstützen, am besten deutschlandweit. Wir haben jetzt schon viel Resonanz bekommen, auch von einer Interessensgemeinschaft für Hämophile. Da hat sich der Geschäftsführer an uns gewendet. Mit denen gemeinsam möchten wir da auch einiges auf die Beine stellen. Das ist die IGH und ich denke, auf dieser Basis erreicht man auch mehr. Man muss sich da verknüpfen, man muss ein Netzwerk bilden, um die Leute zu erreichen und dann am Ende steht, glaube ich, diese Ergänzung des HIV-Hilfegesetzes, die dann beschließt, dass finanziell für alle gut gesorgt ist und nicht nur im Mindesten so, dass man sagen kann, ach ja, Hartz-IV-Niveau, das haben nämlich auch schon viele gesagt, wenn das Geld nicht mehr kommt, ach, die kriegen ja doch Hartz IV, oder nicht? Nee. Also wenn man nie gearbeitet hat, bekommt man das nicht, vielleicht die Grundsicherung, das muss klar sein. Es muss gut für die Betroffenen gesorgt sein, ne?
Genau. Also wichtig ist einfach, dass man sich einigermaßen eine Wohnung leisten kann und also zum Beispiel, wir wohnen jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und wenn ich das Geld nicht mehr bekommen würde, dann müsste ich aus dieser Zwei-Zimmer-Wohnung raus, weil ich einfach das dann nicht mehr zahlen könnte und das wäre dann wirklich alles sehr, sehr schwierig. Es ist ja auch so, dass ich jetzt vielleicht auch älter werde und auch schon durch meine vergangenen Therapien war ich immer auf Hilfe von anderen, die ich gebraucht habe und das muss ich ja dann auch zum Beispiel bezahlen. Also bei meiner letzten Interferontherapie, wo ich ein Jahr zu Hause gewesen bin, da lag ich wirklich ausschließlich nur auf dem Sofa. Ich habe jemanden gebraucht, der für mich einkaufen geht, der meine Wohnung putzt. Und das konnte ich dann mit diesem Geld natürlich dann auch bezahlen. Und so soll es ja eigentlich auch gedacht sein.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine kurze Musikpause und kommen dann gleich wieder auf das Thema zu sprechen. Und jetzt muss ich trotzdem kurz spicken, was jetzt als nächstes läuft. Und zwar von Fred Rap Raspale, Marina de Guadalupe. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. Heute ging es um den Blutskandal und ich sage auch schon bewusst ging's, denn wir sind jetzt schon kurz vorm Ende angekommen und deshalb jetzt nochmal alle Hard Facts für alle daheim nochmal zum Mitschreiben. Also, wie erreicht man euch nochmal?
Uns erreicht man in erster Linie über unsere Homepage www.michaeldiederich.de. Da kommen unsere weiteren Kontaktdaten, die sage ich aber auch nochmal gerne, also unsere E-Mail-Adressen von michaeldiederich@gmx.net, auch alles zusammengeschrieben. Mich erreicht man vor allen Dingen wegen Geschichten von Betroffenen oder sonstigen Statements zur aktuellen Geschichte über lynn@gmx.de. Wir sind auch bei Twitter vertreten unter dem Hashtag Entschuldigt, dass ich noch lebe. Alles zusammengeschrieben.
Nochmal kurz, was sind jetzt für die Zukunft eure Ziele und nochmal kurz eure Forderungen dann für die Petition, was getan werden soll.
unsere Ziele sind, dass wir endlich eine Lösung erwirken können, eine humane, menschliche Lösung von der Politik, von der Gesundheit, von diesem Land für die Betroffenen, die hier mutwillig im eigenen Land verstümmelt und zu Behinderten gemacht wurden, dass die sich keine Sorgen mehr um ihr zukünftiges Leben machen müssen, dass sie am besten ein Papier in die Hand kriegen, auf dem steht, bis zum Ende ihrer Tage, und das kann sein, wann es will, müssen sie sich keine Gedanken mehr um ihr Leben machen, um ihre Familie, es ist gesichert für sie, das möchten wir, dass eine anständige finanzielle Entschädigung stattfindet, dass ein bisschen mehr Akzeptanz in der Gesellschaft auch vorherrscht, dass diese Menschen auch unterstützt werden von Menschen, die nicht betroffen sind, dass sie Solidarität erfahren, und das brauchen wir aus allen Bereichen, aus der Politik, aus der Pharma, aus der Industrie, aus jedem Bereich, aus der gesellschaftlichen Ebene vor allen Dingen.
Ja. Genau, also das ist für mich ja auch sehr, sehr wichtig, dass wirklich man einfach verständnisvoller mit diesen Krankheiten umgeht und generell Ausgrenzung. Es geht ja heutzutage schon wirklich sehr, sehr schnell, dass man ausgegrenzt wird. Und wenn man dann noch eine Krankheit hat oder so eine Krankheit wie HIV hat, dann fällt es denen wirklich sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen, und dass man da einfach ein bisschen sensibler wird oder dann halt den Menschen Mut gibt, darüber zu sprechen, dass sie freier leben können.
Ihnen einfach die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen und nicht beim Wort HIV oder AIDS schon wieder sich umdrehen und gehen und denken, ach, Schwuler oder Fixer oder sonst irgendwas. Das darf nicht sein.
Genau.
Dann als letztes gerade jetzt die Gesellschaft. Was möchtet ihr jetzt unseren Hörern nochmal mit auf den Weg geben?
Unterstützt uns, unterschreibt unsere Petition, ganz, ganz arg wichtig, über unsere Homepage. Der Link zur Petition ist gleich der erste Reiter. Unterstützt diese Petition, unterschreibt und teilt sie auf jeder Plattform, die euch bekannt und zugänglich ist. Wir werden auch reinschreiben, wann wir den nächsten Stand in der Hirschstraße oder sonst irgendwo in Ulm haben werden, dass ihr vorbeikommt, dass ihr euch mit uns unterhaltet, dass ihr dabei seid, dass ihr es Freunden mitteilt und einfach mal wieder reinguckt, was vielleicht so abgeht. Ihr könnt auch gerne Politikern schreiben, wenn ihr jetzt Interesse an diesem Thema habt. Schreibt den Landtagsabgeordneten, geht in die Büros hier in Ulm, nehmt Kontakt auf und sagt, hey, diese Sache muss unterstützt werden. Wir brauchen wirklich jede Hilfe, und in diesem Kampf ist nichts umsonst. Also auch ein Brief, eine Aussage auf unserer Homepage, alles ist willkommen und alles brauchen wir, damit wir uns Gehör verschaffen können letztlich.
Und ich würde mich natürlich freuen, wenn sich die Betroffenen auch bei uns melden. Also sie können sich wirklich jederzeit bei mir melden oder bei uns, und wir können dann auch über alles sprechen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, einfach über diese Probleme zu sprechen, reden zu können. Und was mich auch freuen würde, wenn Meinungen abgegeben werden und die uns mitgeteilt werden.
Unsere Handynummer gibt's auch auf der Homepage und unsere Adresse. Also wir sind nicht verschleiert, wir sind, glaube ich, für jeden zu jeder Zeit irgendwie erreichbar.
Dann sage ich vielen, vielen Dank für das wirklich sehr informative Gespräch. Und ja, heute ging's um den Blutskandal. Michael Diederich und Lynn Sickley waren jetzt hier. Und Michael war direkt davon betroffen, dass man ihm Medikamente verabreicht hat, die dazu geführt haben, dass er damit HIV infiziert wurde. Jetzt haben sie eine Petition gestartet, ihr habt's gehört, um dafür zu sorgen, dass dann wirklich auch für alle Betroffenen die Zahlungen fortgesetzt werden, dass da das Leben wirklich gesichert ist. Und erreichen kann man die zwei entweder unter der Mailadresse, die ihr jetzt gerade noch mal kurz durchgeben könnt.
lin.s@gmx.de,
michaeldiederich@gmx.de
oder net. Eben
gmx.net.
Ja, net, genau, net.
Oder dann eben dann noch unter der Homepage michaeldiederich.de.
Genau. Danke auch dir, Dominik.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.